Musikgespräch. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge Musikgespräch. Wir befinden uns heute an einem ganz besonderen Ort, weil wir heute nämlich über das Instrument des Jahres 2024 sprechen, die Tuba. Und wir haben unsere Mikrofone dazu aufgebaut im Musikinstrumentenmuseum in Berlin, wo es eine Tuba-Ausstellung aktuell auch gibt. Und vielleicht hört ihr das, die Akustik ist vielleicht ein bisschen anders als sonst in unserem Podcast-Studio, in dem wir uns befinden.
Aura, Sin, Aura.
Und die Aura ist dafür aber jetzt hier. Wir haben Tuben hinter uns, also wir sehen hier tatsächlich historische Instrumente. Und wir haben, weil Daniel, der heute bei mir ist, hallo Daniel.
Hallo, schönen guten Tag.
Und meine Wenigkeit relativ wenig Ahnung haben von der Tuba.
Wie immer.
Uns einen Gast dazu geholt, der uns als Experte ein bisschen was über die Tuba erzählen wird. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir Dr. Christian Bretanitz gewinnen konnten. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen hier im Museum.
Danke. Vielen lieben Dank. Du arbeitest hier am Musikinstrumentenmuseum. Was genau sind so deine Aufgaben? Was machst du?
Genau, ich arbeite hier am Musikinstrumentenmuseum, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator für die Blechblas, Holzblas und die Schlaginstrumente.
Super, das heißt, du bist jetzt auch bei der Konzeptionierung dieser Ausstellung beteiligt gewesen?
Genau, wir haben das Instrument des Jahres 2024 zum Anlass genommen, eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Tuba zu erstellen und haben hierfür ja, 4 Vitrinen eingerichtet mit Instrumenten aus unserem Bestand, die ja diese Geschichte der Tuba, der Entwicklung vor allem hin zur Tuba ein wenig repräsentieren.
Sehr spannend. Wir haben vorhin auch schon positioniert für Social Media vor den Vitrinen. Also ihr da draußen geht gerne mal bei uns auf die Social Media Kanäle, dann könnt ihr auch diese tollen Instrumente sehen oder geht direkt in das Museum. Wer mal in Berlin ist, das Musikinstrumentenmuseum und sich für Musik interessiert, sollte da unbedingt mal vorbeischauen. Da gibt es nicht nur die Tuba-Ausstellung, sondern Instrumente von bis, also ihr habt auch elektronische Instrumente, ne?
Genau, wir haben Instrumente vom 16. bis zum 21. Jahrhundert hier zu sehen, über alle Instrumentengruppen hinweg. Und ja, die kleine Ausstellung zur Tuba, die wird noch bis Ende des Jahres zu sehen sein. Und diese beinhaltet ja ganz viele Instrumente. Und das Highlight davon, passend zum Thema, ist ja die älteste weltweit erhaltene Basstuba von den Erfindern des Instrumentes überhaupt. Und ja, die gibt es nur hier zu sehen.
Stark.
Wie alt ist die denn? Wenn wir, und damit gehen wir schon so ein bisschen in die Geschichte der Tuba rein. Ja. Wie alt ist denn das Instrument, was man hier sehen kann? Und wie lange gibt es die Tuba schon? Auf was für eine Geschichte blickt die Tuba zurück?
Also das Instrument, was hier zu sehen ist in der Ausstellung, das stammt aus dem Jahr 1839. Da wurde das Instrument fertiggestellt. Und eigentlich ist es eine Erfindung, die um das Jahr 1835 gemacht wurde und worauf am 12. September 1835 auch ein Patent ausgesprochen wurde für 10 Jahre hier in Preußen. Die Tuba ist ja an sich eine Berliner Erfindung, deswegen passt das auch hier so gut auch ins Museum, dieses Instrument. Denn es ist eine Erfindung von 2 Herren, nämlich Wilhelm Wiebrecht und Johann Gottfried Moritz.
Okay, was haben die für einen Hintergrund gehabt? Wie kommen die dazu, zu sagen, wir erfinden eine Tuba?
Ja, der Hintergrund ist eigentlich der, dass im Bereich der tiefen Blechblasinstrumente zu dieser Zeit noch eine gewisse Lücke bestand. Und die Lücke bestand darin, dass ja die Tragfähigkeit und die Durchsetzungskraft der Instrumente, die bis dahin vorhanden war, einfach ja nicht ausgereicht hat, vor allem nicht für den militärmusikalischen Bereich, wo Wilhelm Wiebrecht herkam oder wo er dann aktiv war zu dieser Zeit. Und Wilhelm Wiebrecht war ja ab 1827/28 aktiv als Leiter von Militärmusikensembles in Preußen und ja, er hat sich ja viele Dinge überlegt, wie er die Militärmusik seiner Zeit verbessern konnte und sich ein ja neues System quasi erdacht, ein neues Instrumentarium erdacht, wie er die Kapellen bestückt. Und ja, eines dieser Instrumente ist eben die Basstuba. Die Basstuba ist im Prinzip ein Teil einer Instrumentenfamilie, die heute relativ unbekannt ist außerhalb der Fachkreise, nämlich der Familie der sogenannten preußischen Kornette.
Preußische Kornette. Genau. Okay, nie gehört. Du mal gehört, Daniel? Ja. Preußische Kornette?
Also ein Kornett braucht man ab und zu.
Also Kornett, ja, aber die preußischen Kornette als Instrumentenfamilie.
Ja, gut, das ist ja dann, ja, also aber das fällt ja dann wahrscheinlich darunter. Also, oder? Ein Kornett, also ich weiß nicht, ob man das Preußische immer dazu sagt.
Ja, es ist eine spezielle Bauform tatsächlich, die man ganz gut erkennen kann heute an diesen vor allem eher schmalen Schallbechern, die Instrumente aufweisen. Und gerade die ersten Instrumente, die haben eigentlich vom Schallbecher so überhaupt keine Ausladung, sondern laufen relativ in dieser konischen Form weiter, ohne eben diesen typischen Schallbecher am Ende zu haben.
Das stimmt, das haben wir auch gesehen bei den alten Instrumenten, die hier hängen, ne? Die direkt hinter uns hängen gerade.
Richtig, genau. Die Tuba hat eben auch diese Form und die ist ganz charakteristisch für diese ersten Instrumente, für die ersten 10, 15 Jahre, wo dieses Instrument, in denen dieses Instrument gebaut wurde. Und ja, Wiebrecht hat sich das eben ersonnen mit den preußischen Kornetten und er dachte sich eben eine ganze Familie vom Sopran, Sopranino-Instrument bis hin zum Bassinstrument und führte das allmählich ein, konstruierte das gemeinsam mit Johann Gottfried Moritz, der hier in Berlin als Hofinstrumentenbauer, als königlicher Hofinstrumentenbauer aktiv war um diese Zeit und ein sehr versierter und auch innovativer Geist war. Sein Sohn Karl Wilhelm Moritz, der dann später die Werkstatt weiterführte, war zu dieser Zeit auch aktiv, noch in sehr jungen Jahren. Und sie konstruierten eben diese Instrumentenfamilie und das Instrument der Basstuba, das erschien eben so innovativ auch für die Erfinder, dass sie das zum Patent hier angemeldet haben und auch ein 10-jähriges Patent in Preußen darauf zugesprochen bekommen haben.
Das finde ich ja interessant. Das heißt quasi der Begriff Tuba, heutzutage verstehen wir da eigentlich umgangssprachlich vor allem das Bassinstrument, bezieht sich aber eigentlich gar nicht unbedingt auf das Bassinstrument, sondern es gab unterschiedliche Tuben in unterschiedlicher Tonhöhe.
Nein, die Tuba war schon das Bassinstrument.
Ah, okay.
Genau. Die anderen Teile der preußischen Kornette wurden schon auch als Kornette bezeichnet.
Okay. Und ich verweise so ein bisschen auf unsere Saxophon-Folge, die wir vor ein paar Jahren mit Asia Fateyeva aufgenommen haben.
Ewig her, 5 Jahre her,
glaube
ich.
Ewig her, ja. Als das Saxophon-Instrument des Jahres war. Und ich sehe hier so ein bisschen Parallelen. Ne? Auch eine Erfindung im 19. Jahrhundert. Und das Saxophon hat dann auch viel Verwendung in Militärmusik gefunden. Und auch da gab es den Wunsch, quasi so eine Musikinstrumentenfamilie von Bass bis Sopraninstrument einzuführen. Und das Saxophon hat sich dann ja ähnlich wie die Tuba auch stark durchgesetzt und bis heute gehalten, wobei halt eben auch beim Saxophon wahrscheinlich am ehesten irgendwie Tenor und Altsaxophon und bei den preußischen Kornetten und den Weiterentwicklungen aus Berlin dann die Tuba als Bassinstrument, als dasjenige, was sich am stärksten durchgesetzt hat wahrscheinlich, oder?
Genau, vor allem von der Bekanntheit des Namens her auf jeden Fall. Zu Sax, genau, das ist schon, wie du gesagt hast, auch ganz richtig, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht. Und tatsächlich gab es auch einen größeren Disput zwischen Wilhelm Wiebrecht und Adolf Sax.
Haben die sich gekannt?
Die haben sich gekannt. Sie waren auch in einem gewissen, nennen wir es mal Austausch miteinander, der auf Streitschriften beruhte, wer gewisse Dinge zuerst erfunden hat. Und bei Sax ist es ja so, dass er neben den Saxophonen, die er ja eigentlich für das Orchester vorgesehen hat, aber die sich doch dann eher auch in der Militärmusik durchgesetzt haben, dass Adolf Sax noch eine weitere Instrumentengruppe erfunden hat, nämlich die Sax-Hörner. Und die Sax-Hörner sind Blechblasinstrumente, während die Saxophone ja die Holzblasinstrumente sind. Und die Sax-Hörner sind auch wie die Saxophone, auch wie die preußischen Kornette, so eine Instrumentenfamilie, auch vom Sopran bis zur Basslage hin. Sie sind ja, ganz ähnlich angelegt tatsächlich wie die Familie der preußischen Kornette und natürlich mit einer etwas anderen Bauform, etwas andere Mensur, damit auch einhergehend ein etwas anderer Klang. Aber im Prinzip von der Anlage her, man hat diese Familie vom Sopran bis zur Basslage im Bereich der Blechblasinstrumente, ähnlich wie die preußischen Kornette. Und ja, einhergehend natürlich im 19. Jahrhundert auch mit der ja, mit der fortwährenden Fehde, sag ich mal, zwischen Preußen und Frankreich, eben da auch der Streit, wer natürlich jetzt zuerst das erfunden hat, und so geht das dann eben hin und her. Und letztendlich ist es so, dass ja, sich die preußischen Kornette vor allem in Preußen durchgesetzt haben, was auch mit der Figur Wilhelm Miebrechts zusammenhängt, der dann ab 1838 der ja, Chef der gesamten preußischen Militärmusik war und dementsprechend einfach auch sein gesamtes System ja, durchbringen konnte und einführen konnte innerhalb der preußischen Militärmusik, während die Sachs-Hörner natürlich dann vor allem in Frankreich und ja, frankophilen Ländern Einzug hielten.
Ein kleiner soziologischer Kommentar meinerseits, aus meiner Ecke hier. Sowas ist immer ein sehr, sehr spannender historischer Hintergrund, weil der nämlich, wie du ja weißt, lege ich einen Schwerpunkt sehr gerne auf solche ökonomischen Details,
ja.
Weil der Hintergrund jetzt der ist, dass da jemand an der Quelle saß, etwas erfunden hat und dadurch die Möglichkeit hatte, sein Instrument zu kommerzialisieren und einfach auch eine Reichweite zu erschaffen. Also ich sag mal, hättest du es jetzt erfunden, Sinn?
Ich hätte es ja nicht vermarkten können.
Nicht
ich hätte
vermarkten
gar nicht den
können,
Zugang gehabt zum nicht, preußischen Militär.
So ja. Sieht es nämlich aus. Also, und da kann man mal sehen, weil jetzt sagt man so, ach ja, die Tuba, aber kann man mal sehen, dass solche simplen ökonomischen Voraussetzungen letztlich wahrscheinlich ausschlaggebend war, dass dieses Instrument jetzt in der Form noch so etabliert ist.
Das ist dieses Jahr Instrument des Jahres.
Ja, ja. Also ne, das ja. Ist ja sozusagen so ein bisschen dann der Ursprungsgedanke. Aber um da sozusagen weiterzugehen, also wie hat sich denn dieses Instrument dann, also jetzt wissen wir es in der Militärmusik, aber es hat sich ja dann wirklich auch durchgesetzt und es ist ja dann auch ins romantische Orchesterrepertoire gekommen. Wo legen wir da die Jahreszahl an? Also sicherlich Wagner-Tuben ist nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, ganz was anderes.
Ganz was anderes, ja, obwohl auch Tuben das Wort drin ist.
Ja.
Genau,
aber vielleicht könnt ihr das aber auch nochmal sagen, weil der Begriff Wagner-Tuba ja relativ bekannt
bitte,
ist. So. Was ist da der Unterschied?
Ganz kurz.
Genau, der Unterschied ist ganz einfach. Die Wagner-Tuba ist keine Tuba, sondern ist eher ein Horninstrument oder zählt zu den Horninstrumenten und ist auch im Prinzip von der ganzen Anlage her eher ein Horninstrument. Als eine Tuba. Wird ja auch über ein Hornmundstück angespielt und ist so von der Mensur, von der Anlage des Instrumentes doch eher ein Horn als eine Tuba. Auch wenn beide Instrumente natürlich diesen ja, konischen Rohrverlauf, wie wir es nennen, haben, also der sich vom Mundstück beginnt, vom Mundrohr beginnt, allmählich dann erweitert hin zum Schallbecher, was im Endeffekt diesen eher ja, lieblichen Klang produziert, demgegenüber bei Trompete und Posaune der eher schmetternde Klang, der vor allem von diesem zylindrischen Rohrverlauf herrührt.
Also wir finden Mitte des 19. Jahrhunderts quasi dann nach Wagner oder mit Wagner, obwohl das jetzt keine Wagner, obwohl das keine Tuben sind in der Form, wie wir sie hier sehen, peu à peu im klassisch-romantischen Repertoire dann ja eine Tuba. Also spätestens
genau,
also seit Richard Strauss ist das ja dann eigentlich, oder Gustav Mahler, also in großen Werken.
Ja, schon viel eher im Prinzip. Die ja. Tuba, sie benötigt etwas Anlaufzeit, ehe ja. sie heimisch wird im Orchester. Im Militär, wie gesagt, geht das relativ schnell mit der Erfindung 1835, dass sie dann eingeführt wird. Man muss vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen,
okay.
was das Ganze angeht, weil die Tuba ist natürlich heute bekannt als der Name schlechthin, der auch das Ganze überlebt hat ein Stück weit. Aber es gab eine Vielzahl weiterer Erfindungen, auch im Bereich der tiefen Blechblasinstrumente zu Beginn des 19. Jahrhunderts, um eben auch ja, diese Tragfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit zu erhöhen. In Frankreich sind die Ophikleiden zu nennen, die 1817 auf den Markt kamen bereits, mit Klappen versehen, ganz anders angelegt als die mit Ventilen versehene Tuba. im süddeutschen, österreichischen Raum tritt ein Instrument zutage, das unter dem Begriff Bombardon bekannt ist. Das sind ja in der Anfangszeit ja vor allem Ophikleiden, die dann mit Ventilen ausgestattet wurden, was man auch als Ventilophikleide bezeichnen kann. Und ja, die Tuba hat eben diesen markanten Namen letztendlich, der sich erhalten hat. Aber letztendlich ist die Weiterentwicklung dann auch im 19. Jahrhundert bis zu den Instrumenten, wie wir sie heute kennen, letztendlich auch eine große Vermischung dieser ganzen unterschiedlichen Stile, die wir haben, von der preußischen Basstuba, von den Instrumenten, die dann auch in Sachsen entwickelt wurden, den süddeutschen Instrumenten, den österreichischen Instrumenten, bis hin auch zu den französischen Instrumenten, hat es dann viele, viele Einflüsse, die eben auch zu den Instrumenten führen, die wir heute kennen und die heute gespielt werden von den Musikerinnen und Musikern. Im Orchester hält das Instrument trotzdem relativ schnell Einzug für so ein neues Instrument. Richard Wagner ist da schon ein gutes Beispiel, denn er setzt es bereits 1843 erstmals ein oder schreibt es vor im Fliegenden Holländer, wo er schon die Basstuba ausdrücklich vorschreibt. Und das ist insofern interessant, da er bei Rienzi noch, also kurz davor, schreibt er in der Partitur noch den Serpent vor. Und der Serpent ist ja, ja, ich sage es immer so, das ist quasi der Dinosaurier unter den Blechblasinstrumenten.
Mit dem passenden Namen auch noch dazu, Serpent, die Schlange.
Serpent, die Schlange, der ja im Prinzip eines der letzten Überbleibsel des Renaissance-Instrumentariums ist, der sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts in den Orchestern hält und durchaus auch von Komponisten auch noch vorgeschrieben ist.
Ja, wobei natürlich zwischen Rienzi und Fliegender Holländer sich bei Wagner auch eine ganze Menge stilistisch passiert ist, aber das machen wir dann, darüber reden wir dann ein andermal.
Du hast jetzt schon die historischen Vorgängerinstrumente auch angesprochen. Es gab Blechblasinstrumente vorher, du hast den Namen auch angesprochen, ein schlanker Name für ein nicht ganz schlankes Instrument. Ich habe gelesen, den Namen oder den Begriff Tuba, den gab es schon in der Antike, der ist dann aber übernommen worden. Das war ein anderes Instrument in der Antike, ne?
Genau, das waren andere Instrumente in der Antike. Daher kommt eher von Tuba die Röhre, also als röhrenartiges Instrument.
Auf Englisch Tube kennen wir noch den Begriff.
Genau, richtig. Und im Prinzip war Wiebrechter jetzt nicht sonderlich kreativ, das muss man auch sagen. Es ist halt einfach eine lange Röhre, wie im Prinzip alle Blechblasinstrumente lange Röhren sind, in verschiedener Länge.
Und was für Instrumente gab es so im 16., 17., 18. Jahrhundert, die vielleicht so ein bisschen auch als Vorgänger der Tuba, wie sie dann 1835 zum Patent angemeldet wurde, gelten können?
Also es ist tatsächlich sehr, sehr lange der Serpent, der sich hält, mangels Alternativen. Und es ist erst im späten 18. Jahrhundert, um 1780, dass sich da erste Entwicklungen da einstellen, wo auch das Bestreben, vielleicht auch das Bedürfnis einfach bestand, da langsam Verbesserungen einzuführen. Und zunächst hat man die wirklich auch auf Basis des Serpents in Schlangenform vorgenommen. Man hat sich das Fagott ein Stück weit als Vorbild genommen, hat den Serpent von seiner Schlangenform in eine eher aufrechte Form gebracht. Das bringt natürlich auch dann ein bisschen Vereinfachung in der Spielergonomie mit sich, dass man das Instrument auch besser aufrecht tragen kann, dass man mit ihm auch besser marschieren kann. Und es auch so einfacher halten kann. Wer einen Serpent schon mal in der Hand hatte und versucht hat, in Spielhaltung zu halten, der weiß, das ist quasi, es ist schwierig einfach. Im Sitzen geht das so halbwegs, im Stehen hat man gleich einen Schulterkrampf irgendwie nach 5 Sekunden. Und basierend eben auf diesen aufrechten Formen gab es dann weitere Überlegungen hin zu Instrumenten, die heute allgemein unter dem Begriff Basshorn bezeichnet sind. Das bezeichnet eigentlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Entwicklungen in dieser Zeit, die eben das Bestreben haben, den Bereich der tiefen Blechblasinstrumente zu stärken, etwas tragfähiger und durchsetzungsfähiger zu machen. Die Ophikleide in Frankreich hatte ich bereits angedeutet, die im Prinzip auch auf ja, dieser aufrechten Form basiert, aber dann mit Klappensystemen versehen ist, von 9 bis 13 Klappen meist. Interessant, auch als Instrumentenfamilie, auch vom Sopran bis zum Bassinstrument eigentlich konstruiert von Jean-Hilaire Asté 1817, aber heute auch quasi nur das Bassinstrument noch bekannt, was dann auch synonym, ähnlich wie bei der Tuba, für diese ganze Familie steht. Und die Ophikleide hat sich eben vor allem in Frankreich durchgesetzt, war dort lange Zeit das dominierende Instrument bis Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, und dann im süddeutschen Raum das Bombardon, in Preußen die Tuba und dann eben darauf basierend letztendlich diese ganzen unterschiedlichen Verschmelzungen dieser einzelnen Instrumentenfamilien.
Wobei ja dann trotzdem, wenn man jetzt, wenn es um Vereinheitlichung geht, dann irgendwo ja doch eine ziemliche Erfolgsstory. Also man hat es ja dann schon geschafft, jetzt in den letzten 100 Jahren, 120 Jahren, 130 Jahren, ist die Tuba, hat sich ja dann im Endeffekt durchgesetzt. Also es gibt natürlich immer noch Werke, wo andere Instrumente vorgeschrieben sind, also Bombardon oder sowas sieht man schon häufig dann mal in Noten, vor allen Dingen auch im französischen Bereich, wie gesagt, so da sieht man, werden andere Instrumente vorgeschrieben. Also ich besetze das dann immer mit einer Tuba, beziehungsweise ich suche dann den Tubisten, der das halt dann auch spielen kann, so sage ich jetzt mal so, ne, der das im Repertoire hat. So, aber es ist dann
wobei das dann ja in zeitgenössischer Musik so ein bisschen auch daran liegt, dass sich da zeitgenössische und alte Musik so ein bisschen wieder küssen. Und also diese Suche nach alten Instrumenten, die sonst eigentlich nicht so häufig auftauchen im Standardrepertoire, ja so ein Ding auch ist, woran sich dann manche versuchen, um halt interessante neue, / alte Klänge wieder einzuführen.
Genau, aber es ist also jetzt aus dem Orchesteralltag gesprochen, wenn wir ein Werk aufführen, wo ein Serpent oder ein Bombardon vorgeschrieben ist oder so, dann sage ich, okay, wir suchen einen Tubisten.
Den findest du einfacher.
Und dann, ja, beziehungsweise es ist dann für mich als Berufsbezeichnung der Tubist.
Ja.
Und dann sagst du, wir spielen das und das. Und dann ist dann halt die Frage, hast du das auch rumzuliegen? Spielst du das auf deiner normalen Tuba? Das ist sozusagen die Herangehensweise aus dem rein praktischen Bereich, sage ich jetzt mal. Also so zumindest, was uns betrifft. Also dementsprechend hat sich der Tubist, ne, hat sich dann schon im Endeffekt festgesetzt. Also es gibt ja in dem Sinne, es gibt Leute, die spielen Serpent, aber das ist dann eigentlich der Tubist, sage ich jetzt mal. Also aus meiner Sprech. So, also
die sind spielen meistens auf Tuba verwandte Instrumente.
Also so würde ich das sehen, oder? Also widersprechen mir dort. Es gibt natürlich Experten.
Naja, klar, es ist natürlich im modernen Orchester schwierig, jemanden zu bekommen heutzutage, der wirklich gut Serpent spielen kann.
Ja.
Es gibt da schon Leute, die können das auch richtig gut. Die haben sich auch auf Serpent als Instrument spezialisiert. Vor allem im französischsprachigen Raum, Michel Godard fällt mir spontan ein, oder auch Patrick Vibar, der sich von Serpent bis Ophikleide und Saxhorn sehr gut auskennt und das auch sehr, sehr gut spielt. Klar, es ist im modernen Orchester immer ein Kompromiss, natürlich aus verloren gegangener Expertise und aktuellen Anforderungen, das ist ganz klar. Man muss sich dabei immer klar sein, dass natürlich der Klang eines Serpents etwas total anderes ist als der einer Tuba.
Wie unterscheiden sich die? Oder was ist auch so das Besondere am Tuba-Klang gewesen? Sie haben über Klanglichkeit noch gar nicht geredet.
Auch da ist es historisch schwierig natürlich, da eine einheitliche Aussage zu treffen. Wenn wir jetzt diese Bass-Tuba nehmen, diese preußische Bass-Tuba von den Erfindern des Instrumentes, dann ist das vom Klang her etwas, was man heute fast mir verglichen mit einer modernen Tuba vielleicht schon fast eher als schwach bezeichnen würde. Für damalige Verhältnisse natürlich etwas Neues, was sehr stark war im Vergleich zu den Instrumenten, die davor existiert haben. Aber diese Bauform eben auch mit diesem relativ schmalen Schallbecher bringt eben auch so einen Klang. Klangbeschreibung ist immer so eine schwierige Sache, den man wahrscheinlich eher als schlank bezeichnen würde, den ich jetzt eher als schlank bezeichnen würde, relativ klar dennoch, aber so dieses ja sehr, sehr, sehr breite, sehr weite, ja mitunter auch so sehr, sehr fette, was die modernen Tubas mit sich bringen, das hat dieses Instrument noch nicht in allzu dieser Ausprägung.
Eher wie so ein tieferes Horn vom Klang, wie haben wir uns das vorzustellen?
Ja, es bildet schon so sehr das Bassinstrument, aber ja, es ist halt wie diese chronischen Instrumente halt so durch die Bank eher klingen. Eher dieser warme Charakter und ja, es klingt sehr, sehr spannend natürlich auch. Gerade
sehr,
wenn man
gedämpft, würde ich sagen auch. Also ich finde eine Tuba, also wenn man je nachdem kommt.
Eine moderne Tuba.
Ja, auch kommt trotzdem eher, also jetzt im Vergleich zu höheren Instrumenten kommt es eher sozusagen, ja, hier gedämpft, das ist, wie gesagt, Klangbeschreibung ist so, können wir uns jetzt hier gerne in der Runde setzen mit einem Bierchen und über Klang diskutieren. Also ich würde sagen, es klingt immer so ein bisschen eher so ein bisschen gedämpft, also es deckt sozusagen in irgendeiner Art und Weise den tiefen Klang ab.
Ja, ja. Ich glaube, dagegen ist die Ursprungstuba noch relativ gut verortbar.
Okay.
Was das angeht. Also sie hat eben noch nicht so dieses ganz breite, weite, was dann eher über den süddeutschen österreichischen Raum Einzug hält und was sich dann letztendlich auch ein Stück weit so durchsetzt. Auch natürlich aus dem Bestreben heraus im weiteren 19. Jahrhundert das Bassfundament natürlich noch ein Stück weit mehr zu stärken und noch besser abzubilden.
Also ich bin ja, wie ihr wisst, bin ich ja Fagottist.
Auch ein Bassinstrument.
Auch ein Bassinstrument und mein Fagottklang ist ja wesentlich klarer. Ich will es jetzt nicht zu hippiesk beschreiben, wesentlich feiner. Also wie wenn ich sozusagen, ich habe einen Bleistift.
Auch gar nicht so basslastig.
Nee, ich finde,
Tuba,
genau.
Ne?
Also
die
sozusagen,
moderne
ich bin,
Tuba, da ist schon ein richtig brummiges Fundament.
Ich bin eher so der Bleistift und die Tuba dann der Edding. So. Also, ja. Aber ich will das jetzt gar nicht, also es geht gar nicht um wertend. Sondern das sind ja einfach unterschiedliche Klanglinien, die halt letztlich dann zusammen ja eine ganz andere Form bedienen. Also wenn es da im Blechblasbereich halt irgendwie so ein bisschen ja eine Vakanz gab, also keine wirkliche Vakanz, aber sehr unterschiedlich. Fagott gibt es ja schon seit ewigen Zeiten, bedurfte es ja da dann einfach eine andere Form von Klang. Also ich kriege weder die Lautstärke noch die Breite dieses Klangs ja logischerweise auf dem Holzblasinstrument hin.
Ja, ja.
So. Obwohl ein Fagott auch schon laut sein kann, aber ist ja also.
Ist ja auch eine interessante Entwicklung, ne? So ein Bestreben hin zu mehr Bassinstrumenten und auch so einer Spreizung des Orchesterklangs, ne? Also auch der Kontrabass, der dann nicht mehr einfach nur das Cello doppelt, sondern natürlich eigene Stimmen bekommt und dann jetzt mittlerweile auch Standard der fünfseitige Kontrabass, dass du noch tiefer gehen kannst. Ja. Also das ist sicherlich auch in so einer historischen Entwicklung dann zu sehen, dass der ganze Orchesterklang im 19. Jahrhundert, wir haben bei der Gustav Mahler-Folge auch darüber gesprochen, einfach viel breiter wird und dann eben entsprechende Instrumente auch benötigt werden, die in den Höhen und in den Tiefen eben auch dieses breite Spektrum auffüllen können.
Genau, ist ja beim Klavier letztendlich auch so, dass ja der Ambitus immer weiter ausgeweitet wird, mehr in die Tiefe geht und auch in die Höhe. Bei den Militärkapellen im Prinzip auch, das als Ursprung quasi der Tuba ist das auch so zu sehen und dass die Kapellen vor allem auch immer größer werden und natürlich dann die bestehenden Bassinstrumente in gewisser Weise das nicht mehr abdecken konnten, diese Anforderungen und da Neuentwicklungen einfach notwendig waren.
Ja, das ist alles sehr historisch und sehr, sehr spannend auch gewesen, diese ganze Entwicklung. Mir fallen da ganz viele spannende, es ploppen immer viele spannende kleine Dinge auf. Wie schon erwähnt, auch die Tatsache, dass da eine Anbindung, eine kommerzielle Anbindung an die Militärmusik da war.
Die Verbindung zu Adolf Sachs
finde ich auch sehr, sehr spannend. Auch sehr spannend. Da gibt es bestimmt ein schönes Thema auch für eine wissenschaftliche Arbeit, aber gibt es bestimmt schon. Diesen Dialog mal aufzuarbeiten, sowas ist sehr, sehr spannend. Es sind jetzt schon viele Sachen gefallen im Bereich Spieltechnik. Wir haben schon über ein Ventil geredet, über im Stehen, im Sitzen, im Vergleich zu den anderen Instrumenten. Ja, darüber könnten wir doch jetzt nochmal sprechen.
Ja, wie spielt man dieses Instrument? Für Leute, die keine Ahnung davon haben.
Also man kann die Tuba sowohl im Sitzen als auch im Stehen spielen. Zumindest diese ja, diese älteren Instrumente auf jeden Fall, moderne Instrumente natürlich auch. Bei den modernen tiefen Kontrabass-Tubas wird es dann mitunter schwierig, die im Stehen zu spielen, weil die natürlich auch ein gewisses Gewicht mit sich bringen.
Wie schwer sind die? Was wiegt so eine Tuba ungefähr?
Das hängt sehr vom Modell ab, ob es jetzt eine F-Tuba, B-Tuba oder auch eine Kontrabass-Tuba ist. Ja, so Pi mal Daumen, 4 Kilo bis durchaus über 10 Kilo. Je nachdem, ja, was für ein Modell, wie viele Ventile verbaut sind und so weiter.
Und die sind dann richtig schwer. Du hast es jetzt schon angesprochen, F- und B-Tuba, also das sind transponierende Instrumente, wie ja so die meisten Blasinstrumente und transponieren nach F oder B in der Regel dann.
Das sind die gängigsten Modelle, richtig. Mhm.
Aber wir haben transponierendes Blechblasinstrument. Du hast die Mundstücke vorhin schon angesprochen. Was für ein Mundstück ist da dran?
Ja, ein Tuba-Mundstück.
Okay, das heißt, die haben ein eigenes Mundstück.
Das ist ein eigenes Mundstück.
Ist das auch so ein Kessel-Mundstück?
Das ist auch so ein Kessel, genau. Ist halt relativ groß natürlich, ne? Passend zum Instrument.
Und der Ton wird wie bei anderen Blechblasinstrumenten auch erzeugt. Muss man da so eine Art
genau, richtig.
Das beeinflusst
genau,
die Tonhöhe.
Genau.
Auch.
Also man flattert da quasi mit seinen Lippen und erzeugt so den Ton in das Mundstück hinein. Und das Instrument Tuba greift das quasi auf, beziehungsweise kann der Spieler nur die Töne spielen, die das Instrument auch abbilden kann über die Naturtonreihe. Und also so erfolgt die Tonerzeugung wie bei allen anderen Blechblasinstrumenten auch.
Ja. Und dann hast du vorhin gesagt, es sind Ventile dran und keine Klappen. Was sind die Unterschiede zwischen Ventile und Klappen?
Die Klappen, das ist ja so eine Erfindung auch des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts. Die machen im Prinzip nichts anderes als auch bei den Holzblasinstrumenten, dass sie ja die akustische Welle innerhalb des Instrumentes an bestimmten Stellen unterbrechen oder schließen.
Das heißt, sie machen ein Loch auf oder zu?
Machen ein Loch auf oder zu in der Schallröhre, um eben so die Instrumente vor allem in den tieferen Lagen chromatisch spielbar zu machen. Weil die Blechblasinstrumente ja insgesamt, wenn sie mit keinerlei Hilfssystemen ausgestattet sind, nur die Naturtonreihe abbilden können und dadurch gerade in der tiefen Lage eben diese großen Lücken entstehen. Und die Ventile als eine Erfindung, die um 1814 erstmals auftrat und dann auch 1818 patentiert wurde hier in Berlin, schließen ja im Prinzip diese Lücke in den tiefen Bereichen der Blechblasinstrumente, indem man über die Ventile verschieden lange Rohrbögen hinzuschalten oder wieder wegnehmen kann. Und so im Prinzip die Naturtonreihe des Instrumentes beständig verändert und das Instrument in seiner Länge eben ändert, um so chromatisch spielen zu können.
Guck mal, da liegen sie auch. Die Ventile.
Ah, da liegen Ventile. Können wir auch noch ein Foto gleich machen. Ja, genau. Landet alles bei Social Media.
Nee, wir sagen einfach, guck mal, da liegen die Ventile.
Geht in die Ausstellung.
Geht in die Ausstellung. Also die müssen ja nicht alles abfotografieren. Müssen das jetzt stimmt. Hier nicht komplett, die sollen schon, unsere lieben Zuhörerinnen sollen schon herkommen.
Ja.
Per Pedis.
Ja. Also auch die nicht nehmen. In Berlin wohnen.
Ja, absolut. Musikinstrumentenmuseum ist immer eine Reise wert.
Berlin auf sowieso.
Jeden Fall.
Ja, Berlin auch.
Genau.
Lass uns doch mal, was wir lange nicht mehr gemacht haben, sehen, was ich jetzt in dem Kontext anbieten würde, weil wir es in den anderen Musikinstrument des Jahresfolgen auch gemacht haben, ist unsere berühmt-berüchtigte, lange ein bisschen stiefmütterlich behandelte Kategorie. Was sagt Wikipedia dazu?
Ja, das finde ich gut.
Ja,
machen wir.
Jingle ab.
Was sagt Wikipedia dazu?
Yasin, erzähl doch mal. Also ich habe ihn auch vor mir. Ich kann einen ganz kurzen Aufschlag machen und du gehst dann in die Tiefe.
Bitteschön, so viel Tiefe gibt es da, glaube ich, gar nicht, weil es ein sehr kurzer Artikel
ist. Gut, dann mach ich einen kurzen Aufschlag.
Ja.
Kurz und bündig.
Ja,
aber ich habe zumindest jetzt, ihr wisst ja, bei der Kategorie gehen wir immer auch, also da werten wir ja auch im weitesten Sinne.
Genau.
Ich habe jetzt keine groben Fehler entdeckt.
Nein, grobe Fehler nicht. Also, kurz gesagt, es gibt einen Wikipedia-Artikel Tuba.
Ja.
Was schon mal erfreulich ist.
Ja, danke.
Und der ist kurz und knackig und letzten Endes wahrscheinlich erweiterbar. Also, ich habe das mal ausgedruckt, du hast es auch ausgedruckt.
Das sind Internet ausgedruckt, 4 Seiten, so knapp.
5,5 Druckseiten.
Ja, ja. Ich bin ein bisschen größer, bin ein bisschen älter, meine Augen sind.
Der Aufbau ist ganz klassisch eigentlich, wie man es von vielen Wikipedia-Artikeln kennt. Am Anfang ist so eine kurze kleine Einleitung, wo so eine grobe Beschreibung drin steht, ne? Von lateinisch Rohr, Röhre, das tiefste der Blechblasinstrumente etc. Und inhaltlich gibt es dann kurze Abschnitte zur Geschichte des Instruments, zur Technik und zu Stimmungen, zu Bauformen, Besetzungen in Orchesterformationen, zum Welttuba-Tag und dann eigentlich schon die Verweise, siehe auch Literatur, Weblinks und Einzelnachweise. Und diese einzelnen Bereiche, die sind tatsächlich
kurz.
Sehr kurz. Also der Bereich Geschichte der Tuba, ihr hört, dass ich hier blätter, das ist eine halbe Seite.
Genau, und die unteren Kategorien, also Besetzung und Orchesterformation, da steht im Grunde genommen nichts.
Ja.
Und der Welttuba-Tag, das sind ja dann schon eher so Sidekicks. Also unter Besetzung in Orchesterformationen steht: am 8. Juli 2007 musizierten 286 Tuba-Spieler gemeinsam in Winterstetten statt. Sie stellten damit einen neuen Guinness-Weltrekord auf. Also das ist ja, hat ja nichts mit Orchesterformationen zu tun in dem Sinne. Aber es ist sozusagen ein lustiger Sidekick. Genauso wie der Welttuba-Tag von dem amerikanischen Musiker Joel Day, der den ins Leben gerufen hat.
Ja, der kürzlich auch war. Also Welttuba-Tag ist der... was steht hier? Am Welttuba-Tag? Am ersten Freitag im Mai.
Ja, war letzten Freitag.
Genau.
Ja. Also nicht letzten Freitag, sondern am 3. Mai.
Wenn die Folge
Mai
rauskommt, am vorletzten Freitag.
Ja, genau,
Freitag.
Am 3. Mai. Genau. Sagen wir 3. Mai.
Am 3. Mai dieses Jahr.
Richtig.
Ja, wie du sagst, der Artikel, der ist jetzt nicht falsch oder so. Ich fand tatsächlich so ein bisschen, dass der Bereich Bauformen dann fast ein bisschen zu ausladend ist in Relation zu den anderen Teilen.
Ne?
Da werden unterschiedliche Tuba-Instrumente dann nochmal kurz beschrieben, von Bass-Tuba und Kontrabass-Tuba über das Bombardon, was wir schon gehört haben, aber auch Sousaphon und Wagner-Tuba wird dann erwähnt, wobei bei der Wagner-Tuba dann immerhin auch steht, ne, zählt zur Gattung der Waldhörner, also eigentlich gar keine Tuba, was du vorhin auch meintest, Christian. Dann gibt es ein bisschen Literaturhinweise, das sind aber 3 Bücher, so, die da verlinkt sind und auch nicht die aktuellsten, also von 96, 94 und 79, ein paar Weblinks und Nachweise. Resümee, ein kurzer Aufschlag, ein kleiner Überblick,
ja.
Aber da fehlt es definitiv an tiefe Hintergrundinformationen und auch nochmal eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, was mir auch so komplett fehlt, wo wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden werden, ist einfach auch der Bereich Besetzung und was für Werke gibt es einfach für Tuba. Also hier steht ja eigentlich nichts darüber, also wo Tuba verwendet wird, auch in was für Stilen das Verwendung findet, weil das ja doch auch eine ganz schöne Stilbreite ist, die dieses Instrument vorzuweisen hat.
Es gibt ja den Link zu Liste der Tubisten. Also es gibt dann offensichtlich noch einen zweiten Wikipedia-Artikel, der sich mit Tubisten auseinandersetzt.
Ja, wobei das ist nur eine Liste und dann hast du Einzellinks zu deinen Biografien der Leute. Liebe Wikipedia-Community, ihr habt jetzt hier unsere Podcast-Folge mit ein paar Infos, die deutlich über den Artikel hinausgehen. Erweitert doch auch nochmal diesen Artikel und macht da mal einen richtig schönen, langen Wikipedia-Artikel draus. Gut recherchiert, mit guten Quellennachweisen.
Sehr gut.
Hörbeispiele sind auch immer toll bei sowas.
Kann man auch relativ easy einpflegen.
Ja.
Kategorie Ende.
Genau, so viel zu Was sagt Wikipedia dazu?
Ja, also wir haben jetzt schon viel gesagt. Christian hat viel gesagt. Aber sehr viel schöne, spannende Dinge, die genau hier hingehören, in diesen Podcast, in das Musikinstrumentenmuseum, in unsere Tuba-Folge. Jetzt sprechen wir noch über, wo die Tuba überhaupt eingesetzt wird und wo es quasi, oder was es für die Tuba im weitesten Sinne überhaupt gibt. Wir haben schon erwähnt, den Aufschlag machte Richard Wagner, also jetzt, wenn wir jetzt diesen Bereich der Klassik abtun, mit dem Holländer. Und dann ging das in dem Bereich ja eigentlich über die großen Komponisten, großen Sinfonieorchester, ja eigentlich grundsätzlich gehörte das dann zum Standard. Also Richard Strauss, Gustav Mahler,
ja,
etc.
Mhm.
Wenn wir diesen Bereich erstmal zu Ende machen, im 20. Jahrhundert habe ich gefunden, ich habe nur eine kleine Recherche gemacht, gibt es wenige wirklich eigenständige Sinfoniekonzerte für Tuba. Die gängigsten sind wohl von Edward Gregson und von Ralph Vaughan Williams.
Mhm.
Haben mir persönlich jetzt nicht viel gesagt. Es gibt was ich gefunden habe von einem bekannten Komponisten, ist von Hindemith eine Tuba-Sonata. Und was es in dem Bereich gibt, das hat Christian auch schon im Off erwähnt, darüber können wir auch noch reden. Es gibt halt unzählige Adaptionen für Tuba, also auch aus dem Barock, aus dem Renaissance, aus der Klassik. Von Benedetto und Alessandro Marcello gibt es halt Stücke, die für Cello geschrieben sind, die dann für Tuba geschrieben wurden. Und da gibt es halt unglaublich viel an Literatur. Ist das so korrekt?
Genau, also es gibt zahlreiche Bearbeitungen.
Ja, Bearbeitungen sagt man.
Für Tuba, ja, aber vergleichsweise wenig Sololiteratur, wie du auch schon gesagt hast. Jetzt dann, warum das so ist, ist eine gute Frage, ob sich da Komponisten nicht für erwärmen können für das Instrument oder ob es doch an der Herkunft an sich liegt, dass quasi natürlich auch im militärmusikalischen Bereich diese Bearbeitungen für Militärmusik auch immer eine große Rolle gespielt haben am Anfang und das Instrument da irgendwie hängen geblieben ist, sage ich jetzt mal, ist schwer zu sagen.
Also ich sag mal so, als Solo-Tubist hast du jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also es war ja mit Asia schon
oder
schwer.
Oder du bist in einer sehr kleinen
Community unterwegs. Wollte ich gerade sagen, also wir wissen ja von Asia, die ja nun wirklich viel spielt und mittlerweile ja sehr, sehr etabliert ist, als Solosaxophonistin gibt es ja immer wieder, aber auch Solosaxophonisten sind ja schon sehr rar gesät, ich sag mal so. Dann gibt es andere Instrumenten, Gitarristen, da kriegst du gar keine Anstellung. Kannst du nur Solo oder Lehrer werden?
Genau.
So.
Ja. Mit Orchester wird es schwer.
Genau, als Fagottist kannst du eigentlich auch kaum, also als Fagottist kannst du eine Solo-Karriere starten, aber ist auch schon eher schwer.
Schon eher schwer.
Das ist jetzt im Bereich von Violine etc.
Was ganz anderes.
Letztlich ist es ein Orchesterinstrument. Also die Stellen,
Begleitinstrument.
Die Stellen, die besetzt sind als Tubist, findet man an den großen Opernhäusern, im Sinfonieorchester und da machen wir den Switch. Natürlich in jeder Blaskapelle, in jeder Militärblaskapelle,
Militärmusik, Volksmusik,
also
süddeutsche Volksmusik, österreichische, Schweizer Volksmusik.
Genau.
Gibt es da wichtige Namen, wichtige Stücke, die man kennen sollte, auch in dem Bereich? Ich bin da nicht firm.
Also was sehr, sehr wichtig ist, oder was ich immer gerne in dem Zusammenhang betone, ist die Band La Brass Banda.
Mhm.
Die
aktuelle Band,
wo die Tuba auch sehr präsent ist.
Ja.
Und natürlich, also wenn ihr jetzt kleine Werbung, wenn ihr morgens nicht das Leid der Welt euch bei eurem Kaffee ansehen wollt, dann macht doch einfach mal Dreisat an. Da gibt es immer morgens schön die Folge, gibt es immer das Alpenpanorama, wo so Standkameras quasi so, so Standkameras auf Skigebieten, Berggipfeln sind. Und dazu läuft dann immer durchgehend so zünftige österreichische und bayerische Volksmusik, wo man sehr viel Tuba hört.
Ja, Blasmusik. Es gibt auch im süddeutschen Raum und auch in Schweiz und Österreich wird auch zu Blasmusik, Blechblasmusik auch sehr viel geforscht. Vielleicht verlinken wir da so ein bisschen so die wissenschaftlichen Institutionen bei uns auf der Website. Dann könnt ihr da auch nochmal schauen, wie denn so Blechblasforschung vonstatten geht. Und wir verlinken natürlich auch das Buch von Christian, deine Dissertation, die ist publiziert, ne?
Ja, die ist zu finden auf dem Server der Universität der Künste in Berlin.
Super.
Genau.
Stark.
Die verlinken wir, ja.
Ja, handelt ja über den Berliner Blechblasinstrumentenbau im 18. und 19. Jahrhundert.
Ja.
Also, was ich auf jeden Fall auf unsere Playlist packe, sind die beiden Konzerte von den amerikanischen Komponisten, die ich genannt habe.
Ja. Ich habe auch noch ein zeitgenössisches Stück kürzlich gehört, hatten wir oft drüber geredet, der Name des Komponisten nicht einfiel für Tuba und Streichquartett, was ich kürzlich im Konzert gehört hatte. Das suche ich nochmal raus, dann können wir es vielleicht auch verlinken.
Sehr gerne. Dann auf jeden Fall von La Brass Banda möchte ich was auf die Playlist packen.
Mhm.
Dann das Hindemith-Stück, einfach auch mal, damit ihr auch einen Vergleich habt.
Den Holländer
auf jeden Fall.
Vielleicht ein paar Sachen mit Serpent?
Ja, auf jeden Fall.
Da kannst du uns vielleicht noch mal ein paar coole Stücke irgendwie zukommen lassen für die Playlist, dass man da auch einfach mal hören kann, wie so dieses Instrument klang und was für Literatur es dafür gibt, / gab.
Ja.
Dann kann man sich ja auch ein Bild machen davon, wenn man dann die Playliste hört, ob das sozusagen taugt, in Anführungszeichen, genau, oder nicht. So,
genau.
Oder wo, also, ja.
Ich habe auch noch eine Ergänzung, weil wir jetzt ein bisschen geschaut haben, wo das verwendet wird. Im Jazz ist die Tuba jetzt nicht unbedingt zu Hause, aber es gibt dieses wichtige Album The Birth of the Cool von Miles Davis und hierauf verwendet er tatsächlich Tuba. Deswegen würde ich guck mal, welches Stück. Ja. Ich lasse dir da auch noch was zukommen, wobei es hier natürlich dann auch explizit darum geht, so die Klangpalette des Jazz zu der Zeit, Ende der 40er Jahre, zu erweitern und mit neuen Klangidealen zu experimentieren. Miles Davis war da ja immer sehr führend und hat halt eben dann auf dem Birth of the Cool Album geschaut, dass er ein paar Blasinstrumente vor allem verwendet, die sonst in der klassischen Big Band oder auch in den kleinen Besetzungen, in denen er gespielt hat, nicht vorkamen. Da ist die Tuba dann im Jazz-Kontext zu hören und es gibt sicherlich auch noch weitere Jazzstücke, in denen die Tuba gespielt wird, aber Birth of the Cool ist da wahrscheinlich so das bekannteste Beispiel.
Und es gibt natürlich Tuba-Quintette, Tuba-Quartette, die sich zusammenschließen und Popmusik-Adaptionen machen.
Ja.
Also da viel auch in dem Bereich letztlich.
Ja.
Genau, so. Das ist wieder die Bearbeitung wieder.
Ja. Ganz genau.
Genau. Im Jazz vielleicht noch zu sagen, es gibt auch für den Serpent, der da Einzug hält, wieder durchaus. Sind wenige Namen natürlich. Ich hatte vor Jahren einmal auch gehört, ein Stück für Serpent und Tuba, ein modernes Stück von gespielt von Michel Godard auf dem Serpent und Michael Vogt auf der Tuba. Total spannend, diese beiden Klangwelten mal zusammen zu hören. Aber ich kann gar nicht sagen, ob da eine Aufnahme davon existiert oder ob das nur eine Art Live-Performance war.
Vielleicht bei YouTube, was manchmal gibt es YouTube-Mitschnitt oder so, die können wir auch verlinken.
Genau, also von Michel Godard auf dem Serpent gibt es mit ganz auf jeden Fall Aufnahmen. Er spielt auch bei Montreux Jazz und so weiter.
Cool. Na, da haben wir doch, glaube ich, eine abwechslungsreiche Playlist auch und
absolut
die Möglichkeit, da mal reinzuhören. Ganz zum Schluss.
Wie sieht's aus mit Literatur?
Genau, ganz zum Schluss würde ich noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was gibt es an wissenschaftlicher Literatur zur Tuba? Und Christian, du bist da tiefer in dem Thema drin als ich, aber was wir auch im Vorwege schon haben feststellen müssen, es gibt jetzt nicht die große Sammlung an Monographien zur Tuba, die wir uns jetzt ins Regal stellen könnten und dann sind da 50 Monographien, die alle einen speziellen Aspekt der Tuba beleuchten. So, ich habe mal so ein bisschen geschaut. Es gibt einen MGG-Artikel von Christian Ahrens verfasst, der ganz gut ist und einen Überblick liefert über die Tuba, ein bisschen tiefer auch noch geht, als das der Wikipedia-Artikel tut. Mhm. Und
das sollte aber man erwarten.
Von ja, das sollte man erwarten. Ahrens. Aber ist nicht unbedingt gesagt. Also wir haben ja auch schon gute, sehr ausführliche Wikipedia-Artikel gefunden und auch sehr schlechte.
Ja.
Ein Buch, was ein bisschen aktueller ist und glaube ich auch so im internationalen Kontext dann wichtig ist, ist von Winston Morris, der Guide to the Tuba Repertoire and the New Tuba Sourcebook, 2006 erschienen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ressource. Und ansonsten wird Tuba dann im weiteren Kontext, so ja dann auch in deiner wissenschaftlichen Arbeit, in deiner Diss quasi erwähnt, wenn es um Blechblasinstrumente im weiteren Sinne geht.
Genau, das spielt immer mal eine Rolle, wenn es um die Entwicklung der Blechblasinstrumente allgemein geht, um die Entwicklung der Ventile. Ja, aber ja, generell vielleicht auch einfach die Einladung, neben dem Museum, das ja Teil des Staatlichen Instituts für Musikforschung hier ist, auch die Bibliothek hier zu besuchen, die einen sehr, sehr starken, auch instrumentenkundlichen Fokus hat. Und ich lehne mich jetzt mal etwas weit aus dem Fenster und behaupte mal, wenn es etwas zur Tuba an Literatur zu finden ist, dann gibt es das hier.
Das ist ein schöner Rechercheauftrag. Und damit würde ich dann so den Bereich wissenschaftliche Literatur schon wieder schließen. Oder hast du noch was du hinzufügen möchtest? Irgendwas, was wichtig ist im Bereich Tuba-Forschung?
Nein, tatsächlich nicht.
Prima, dann schließen wir die Literatur Und damit schließen wir, glaube ich, auch fast die Folge, oder?
Ja, dann war ja wunderbar. Runde Sache. Jetzt schnappen wir uns eine Tuba hier und dann geht's los.
Und spielen noch ein bisschen. Ich habe noch nie eine Tuba gespielt. Ich würde mal gerne einfach eine in der Hand halten, um auch mal, wir haben über das Gewicht gesprochen, um mal zu fühlen, wie viel wiegt die denn? Weil das bei Instrumenten irgendwie dann auch immer stark ist, mal so diese Physis einfach wahrzunehmen.
Ich glaube, das geht das, hier nicht. Du kannst da drüben dir eine Geige anfassen, sehe ich.
Genau.
Für die Geige habe ich schon in der Hand.
Genau. Aber hier kannst du fühlen, wie vom Baum zum Klang das geht. Hier ist ein bisschen eine kleine Ecke vom Geigenbau. Ja, nee, vielen Dank, Christian, dass wir hier sein dürfen. Es ist immer ein, ich finde es immer eine sehr schöne Geschichte, wie letztes Jahr in der Akademie der Künste bei Malte, auch mal wirklich vor Ort zu sein.
Ja, ist ganz toll.
Eine ganz andere Aura, hier direkt bei den Instrumenten zu sitzen und über das Instrument zu reden. Und ja, die Einladung nochmal für alle da draußen, kommt vorbei und schaut euch das hier an. Ja.
Und geht, wenn euch Berlin vielleicht zu weit weg ist, geht zu Tuba-Konzerten bei euch in der Nähe oder schaut mal, wer spielt denn Tuba? Was gibt es vielleicht auch an guten Marschkapellen zum Beispiel? Also das ist ja auch im Bereich der Laienmusik ein Riesending, so diese ganzen Marschkapellen. Ich weiß, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, da gab es immer jedes Jahr das Vogelschießen und da gingen dann die Spielmannszüge irgendwie auch durch die Stadt und so. Das war immer groß. In Süddeutschland auch, glaube ich, ein großer Bereich.
Es gibt
Blasmusik.
Kleine Anekdote meinerseits, fällt mir gerade dazu ein, können wir auch rausschneiden, wenn es nicht passt. Ich bin ja nun gewachsen auf Beton, wie du weißt.
Ja, ja, Berliner,
und,
Reinickendorfer.
Und Südreinickendorfer, wobei dann im beschaulichen Tegel aufgewachsen.
Ich wollte gerade sagen, so viel Beton ist in Reinickendorf
und Tegel gar nicht. Ich wurde dann, es ist so, wie es ist. Anyway, jedenfalls habe ich in meinem Ethnologiestudium mal ein Referat gehalten über das Buch oder das Thema war Blasmusik, Lust und Frust, Blaskapellen in Deutschland. Und ich als Berliner war komplett blank. So, und habe dann meine damalige Freundin beziehungsweise jetzige Frau quasi, also jedem, der irgendwie vom Dorf kam und auch in dieser gesamten Community dort, meinem Kurs, sagten alle so, ja, naja, Blasmusik ist ja normalste auf der Welt. Und ich war wirklich so, für mich war das sehr befremdlich, für mich war das exotisch und gehörte dann zu den wenigen Menschen als Stadtkind, die nicht mit dieser Form der Edukation, Spielmannszug, wer spielt ein Instrument, ne? Das war dann so, ne? Meine Frau kommt ja auch aus Niedersachsen und hat dann gesagt so, ja, na klar, also Matti spielt die Tuba, musste die Trompete spielen. Also das war quasi so familiär, gehörte das, also nicht bei jeder Familie, aber gehörte das jetzt quasi auch in der deutschen Provinz, gehört das zum guten Ton, ein Blasinstrument, Blechblasinstrument in irgendeiner Art und Weise im Spielmannszug zu spielen.
Viele, ja. Also ich weiß, bei uns die Spielmannszüge, die haben immer auf dem Schulhof geprobt und ich wohnte an der Schule dran. So, also wir konnten dann quasi immer hören, wenn quasi die Wochen vor dem Vogelschießen, was im Sommer stattfand, wenn die Spielmannszüge da geübt haben.
Vogelschießen klingt auch ganz, ganz PC, 21. Jahrhundert.
Das war ein Holzvogel.
Jetzt, ich weiß nicht, ob das früher auch so war. Okay, ja. Blechblas musikalisch. Geht's jetzt weiter zur Arbeit?
Eine runde Sache. Wir wünschen euch weiterhin einen schönen Mai.
Ja.
Christian, dir nochmal vielen herzlichen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe ganz, ganz viel gelernt.
Danke. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Ja, immer wieder gerne.
Ich glaube, um mal was zu spoilern,
Nächste
Mal Anna und Maria und soweit ich das verstanden habe, dann mal was ganz anderes aus Übersee.
Cool.
Aus New York.
Cool. Bin ich gespannt.
Aus New York.
Cool. Musikgespräch in New York.
Ja.
Wir wachsen.
Ja.
So sieht's gut aus. Und in 2 Monaten sind dann Daniel und ich wieder dran.
Oder ist er nicht schon frei?
Ist er nicht schon frei? Sommerpause?
Sommerinterview? Das große Sommerinterview mit Lang. Auf geht's.
Wir schauen, was wir machen.
Auf zur Arbeit. Wiedersehen. Danke.
Tschüss.
Tschüss.